Also er war erstmal 40 Jahre ganz normal. Also ganz normal, Anführungszeichen, er hat seinen Job gemacht, war auf dem Bau, Heizungsinstallateur, und dann hat es ihm gereicht. Dann hat er sein Auto gepackt und fuhr nach Spanien. Wie man sich so vorstellt, wenn man aussteigt, dann fuhr er an den Strand und hat hier nicht mit den Enkel-Eimerchen und kleinen Schäufelchen hier gearbeitet, sondern richtig professionell. Rauschgiftsüchtig, hat er sich natürlich auch den Stoff besorgt, wollte zurück über die Grenze, und da standen dann schon die Polizisten, auch nicht mit dem Wasserspritzpistole. Auch da war es dann in echt brutal. Sie haben ihn rausgezerrt, er kam ins Gefängnis. Das ist echt eine Geschichte, und er erzählt so genial. Lehnt euch zurück, lasst euch mitnehmen, auch nach Spanien, wie er das erzählt. So faszinierend und fröhlich. Viel Spaß dabei.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Und das noch ein, und das hast du noch erlebt, und boah, das könntest du noch erzählen.
Und was fragt der dich wohl hier morgen?
Auch noch, genau, und ist das jetzt auch alles richtig so? Und naja, man macht sich ja zu seine Gedanken.
Ja, ist okay. Was war denn bis 40?
Bis 40 war alles in Ordnung. Da war richtig Party und sind wir schon dabei, ne?
Ja, klar, logisch. Wir lassen alles laufen.
Ja? Weil ich war im Gefängnis.
Warum?
Wegen Schmuggeln. Drogenschmuggeln.
Und wie lange?
5 Monate. Also es geht noch.
Überschaubar?
Überschaubar. Nur in Spanien, in Algeciras. Und das war Horror.
Die Hölle?
Die Hölle, ja. 4 Monate. Ich habe gedacht, du warst nicht beim Bund. Dann machst du das hier ab. Ne? Wie soll ich sagen? Tust du das als eine Erfahrung abhaken. Und so war es auch. Es war eine Erfahrung, die ich auch nur einmal machen möchte.
Ja, in Spanien?
In Spanien, ja.
Wie alt warst du da?
Das war 1998, ist 22 Jahre her, da war ich 40.
Und da hast du Drogenschmuggel?
Wir haben geschluckt und gekauft, geschluckt und nach Hause gefahren, und am Rückweg haben sie uns erwischt. Irgendwann musste das mal sein. War auch vielleicht richtig so, weil ab da habe ich gesagt, jetzt ist mit solchen Sachen ganz vorbei, und ich habe es auch nie wieder gemacht.
Wie kam es dahin, dass du so exzessiv Drogen genommen hast?
Exzessiv war ich nicht. Mein bester Freund war exzessiv drauf, und der ist mit 50 gestorben. Der hat auch noch Schnaps dabei getrunken, gibt einem dann den Rest. Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe den Absprung noch früh genug geschafft.
Wie kam der kleine Micha in diese Situation? Oder der junge Micha?
Das fing früh, mit 12 fing das an. Mein Vater starb, und das war auch eine traurige Angelegenheit. Meine Mutter ging danach arbeiten, ich war dann wieder bei meiner Oma und war auf mich selbst gestellt. Ja, und man trifft Kollegen, Freunde, man wird gekifft, so fängt das an. Und ja, bis man dann irgendwann bei Kokain und Heroin landet. Und dann ist natürlich der Spaß vorbei, ne? Aber ich habe kein Heroin geschmuggelt, ich habe Haschisch geschmuggelt. Auch mehr für den Eigenbedarf.
Nur für die, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind. Schmuggeln heißt über die Grenze?
Über die Grenze, ja.
Von
Ceuta.
Nach?
Nach ich wieder zurück nach Deutschland. Ja.
Wie viel?
1,5 Kilo ungefähr.
Und dann kam die an die Grenze, und da standen die Hunde, oder?
Nein, wir ging eigentlich alles so den Weg, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir gingen vom Schiff runter, wir standen an der Euroliner-Haltestelle, sind in den Bus eingestiegen, haben, wie gesagt, es ist so, wir haben was geschluckt, und was man nicht mehr schlucken konnte, wurde in den After gesteckt, sag ich mal. Und das ist natürlich nicht unbedingt so schön, wenn man den ganzen Tag im Bus sitzt. Und wir haben das dann so zwischen die Polster gedrückt.
Ah, okay, runtergedrückt. Ja,
und hatten ungefähr noch 400, 500 Gramm jeder geschluckt. Und die erste Haltestelle, ich gucke aus dem Bus, rechts Polizei, links Polizei, vorne Polizei, hinten Polizei, die Türen gingen auf, die Polizei kam rein, ging sofort auf meinen Kollegen los, sofort in den Schritt gefasst.
Haben die einen Tipp bekommen oder wie?
Nehme ich stark an, ja. Und befördern den da draußen ins Auto. Der Bus will wieder anfahren. Ich gehe hoch, guck und die zeigen mit dem Finger auf mich, du kommst auch raus. Wäre ich sitzen geblieben und hätte nicht geguckt, hätte wenn und aber. Ja, da war ich auch dran.
Haben sie dir...
Ja, die nehmen einen erstmal mit, man muss sich ausziehen, man soll am besten dann auf so eine Tüte
kacken,
sag ich mal, was natürlich nicht klappt. Und wir sagen, nee, haben wir nicht. Na, und wir haben gar nicht so weit gedacht, dass das im Gefängnis landet. Die haben gesagt, die nehmen uns halt weg. Ich bin noch nicht vorbestraft, war auch noch nie im Gefängnis, in Deutschland nicht vorbestraft, eigentlich eine weiße Weste. Aber wie gesagt, Spanien hat andere Gesetze. Da wird nicht gefragt, ob man schon noch nie was gemacht hat. Da hat man nicht wie in Deutschland auf Bewährung und einmal gut und so. Nein, da wird man direkt bestraft. Ich fange mal von vorne an. Wir kamen ins Gefängnis in Algeciras. Das ist aufgeteilt in einen Block für Moslems und einen Block für Spanier. Du wirst gefragt, wo möchten sie hin? Zu den Spaniern oder zu den Moslems? Ich denke, wenn du zu den Spaniern gehst, die lynchen dich. Geh zu den Moslems. Das war auch richtig. Das Essen war auch besser. Wir waren zu zweit, ein Kollege, und wir kamen erst 14 Tage, wir waren ungefähr auf 6 Quadratmetern, und auf dem Doppelbett war noch eins drauf. Das heißt, wer oben schlief, konnte sich nachts nicht rumdrehen, weil er mit der Schulter gegen die Decke kam, und wer ganz unten lag, der lag mehr so, ist sehr, sehr klein gewesen, die Zelle. Und eine Toilette gab es da nicht, das war einfach nur ein Loch im Boden und ein Loch in der Wand nach draußen, wo man den Himmel sah. Da kam man auch nicht raus, nicht durch, das war nur so groß und damit war die Zelle, das war in Ordnung. Spind, ein Waschbecken, eine Toilette, die drei Betten, sonst nichts. Und nach 14 Tagen kamen wir dann zu den Moslems und die Tür ging auf wie eine Turnhalle. So groß, ein riesiger Raum, 60 oder 62 Betten. Man kann sich ja vorstellen, was das für Schnarcharien waren nachts, von wegen Gewalt. Ich bin wahnsinnig geworden. Erstmal der Entzug, du kriegst ja im Gefängnis nichts. Und dann diese Schnarcherei. Und einige wussten, dass wir geschluckt haben. Ich kriegte also richtig Schläge, das ist die Gewalt. Ich kriegte im Schlaf richtig auf die Schnauze und sollte nachts aufstehen und denen, mit denen auf die Toilette gehen, um denen was zu geben. Ich sage, ist nicht mehr, ist alle weg.
Alles raus.
Hat keiner geglaubt. War alles raus, hat keiner geglaubt. Ja, und da musste ich richtig Krach machen, damit in diesem riesigen Raum, der, wie soll ich sagen, es war einer, der vermittelte zwischen Häftling und Beamten, der also da, glaube ich, lebenslänglich sitzt, ich weiß es nicht. Und der ist dann aufmerksam, alle wurden wach, Licht ging an, wollte ich ja auch. Ich wollte mich da nicht nachts zusammenschlagen lassen.
Da musstest du ja brüllen ohne Ende.
Ich habe richtig loyal. Und mein Kollege, der neben mir lag, guckte zu. So. Und da sagen wir so, ach, gleich hat er die Augen blau. Ne? Ich sage, wolltest du mir nicht mal helfen? So. Und dann ging das Licht an und dann zerstreute sich das auch. Das war die einzige Gewalt, die ich da kennengelernt habe. Ja, waren viele von der ETA. Da unten. Mörder, Schmuggler.
Und du mittendrin?
Ich mittendrin, ja. Es waren
Todesangst?
Nee. Jetzt hatte ich ja mein Zeug schon verteilt unter den Moslems und auf dem Hof kamen dann die Spanier und wollten auch noch was davon. Und dann ich stand in der Mitte und die Moslems stellten sich zum Schutz im Kreis alle um mich rum. Habe ich noch nie erlebt. Alle standen und schützten mich. Keiner kam an mich ran. Und die grinsten, bis alle wieder so weggingen. Und dann löste sich das wieder auf. Wir spielten dann wieder, wie hieß das Spiel noch? Ein Brettspiel. Ich komme jetzt nicht drauf. Die spielten das den ganzen Tag draußen in der Sonne. Es war eine Erfahrung. Gut, dass es nur 4 Monate waren. Es war nicht so schlimm. Und Gewalt in dem Sinne, oder dass man da jetzt sexuell irgendwie...
Ja, das hat man immer gleich vor Augen.
Ja, das war so gar nicht der Fall. Mhm. Überhaupt gar nicht. Da habe ich weder was von gehört, noch gesehen, noch nichts. Nee. Mhm. Okay, wenn man da jetzt jahrelang sitzt, wäre das wahrscheinlich dann...
Aber als du nach 4 Monaten rauskamst, war es ja auch wie eine Erlösung, oder?
Ja. Ich werde nie vergessen, das erste Stück Schokolade und im Flugzeug ein Glas Sekt. Das war wie im Mund, wie eine Explosion.
Das kann man vorstellen.
Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, und dann haben sie uns gesagt, wir können Die haben die Papiere unterschrieben, auch dass wir noch 5 Jahre Landesverbot dazu kriegen. Und ein Jahr später bin ich mit der Freundin nach Mallorca geflogen.
Wirklich? Ist ja nicht Spanien.
Nein, war, komischerweise war an der Grenze gar nichts. Ich musste mein Gepäck öffnen, weil ich Rasierklingen da drin hatte. Und die sahen, oh, hätte dieses Metall von den Rasierklingen hat wohl auf diesem Röntgengerät ausgesehen wie, ein, wie so ein Fischmesser. Mhm. Da musste ich alles auspacken. Und als der Seiler zum Rasierklingen wieder zumachen, schöne Fahrt. Ne?
Alles gut.
Von diesem Landesverbot war gar nicht mehr die Rede. Und das war auch viel, wie soll ich sagen, die wollten uns richtig, die haben sich verarscht gefühlt, die Spanier, ne? Mhm. Nach dem Motto, hier, die fahren hier durch, machen hier Geschäfte und so, und dann, mhm, das geht nicht. Und die wollten uns richtig einen mitgeben, ne? Mhm. Nach dem Motto, das vergessen die so schnell nicht. Und das haben sie auch geschafft.
Wie ging deine, das war mit 40, sagtest du?
Ja.
Wie war die Zeit zwischen Kiffen anfangen bis 40, wie hast du die Zeit überbrückt?
Überbrückt. Ich bin arbeiten gegangen. Ich bin auch arbeiten gegangen. Ja.
Mit uns auch.
Mit uns auch, ja. Nein, ich bin gelernter Heizungsmonteur. Ich war auch auf der Baustelle ein paar Jahre. Ich habe Kundendienst gemacht jahrelang. Ich war so 15 Jahre im Beruf. Mhm. Bin dann aber auch krank geworden. Rücken. Der Rücken hat sich gemeldet, die viele Schlepperei. Aus der Lehre noch. Vielleicht kam auch viele Motorradfahren dazu. Ich weiß es nicht. Der Rücken im Lendenbereich hat echt gelitten. Ja. Hab dann auch irgendwie mit 35 schon Rente darauf bekommen. Ich kriege da so eine, wie nennt sich das noch?
Erwerbsunfähigkeit.
Teilweise Erwerbsunfähigkeitsrente.
Okay.
Meine Mutter sagte mir mal, ich hätte so viel angefangen, die zu Ende gebracht. Da meinte sie womit, dass ich, so wie in ihrer Generation üblich, 40 Jahre auf dem Bau gehe als Heizungsmonteur und dann meine schöne Rente kriege und dann kam, ich habe alles richtig gemacht. Und so wollte ich nicht leben. Ich wollte erleben. Ich wollte was sehen. Ich wollte Menschen kennenlernen. Ich wollte raus. Ich wollte in ein anderes Land. Ich war 10 Jahre in Spanien.
Was hast du da gemacht?
Gearbeitet. Jetzt kommt, ich habe Elektriker gemacht. Ich habe Oliven geerntet. Am liebsten habe ich Skulpturen. Ich habe Sandskulpturen am Strand gemacht für die Touristen. Also keine Sandburgen, wie man sagt, sondern Sandskulpturen. Ja. Super Zeit. Also wirklich sagenhaft.
Wenn man sich so vorstellt, nur mit der leichten Bermuda und mit dem T-Shirt an, selbstgedrehte Zigaretten und du und noch eine Frau dabei.
Ja.
Und dann ein uraltes Wohnmobil oder ein Bulli? Nee, oder?
Einen alten Passat-Kombi, hinten mit einer Matratze, ja, drin, okay, und einmal eine Werkzeugkiste und einen Dackel. Ein rauer Dackel.
Und Waldi war auch dabei.
Waldi war auch dabei, der hat immer aufgepasst, ja.
Und woher hast du die Fähigkeit angeeignet? Ich meine, das sind ja herrliche Skulpturen zum Teil, ne?
Ja, das war auch viel Arbeit.
Was war deine Lieblingsskulptur?
Ein Drachen. Ich habe immer gerne Drachen gemacht.
Und dann auch mit Fackeln abends?
Drumherum sauber gefegt, Bambusfackeln in den Sand gesteckt, wo Petroleum reinkommt. Also das sah vom Weitem schon. Ich hatte wirklich Trauben an Menschen, hunderte von Menschen um mich herum, am Sand die ganze Promenade. Ich meine, wenn man in 3 Monaten 1 Million Peseten macht damit und das 4 Jahre lang, dann hat man da nicht viel falsch gemacht.
1 Million Peseten sind?
12.500 Mark, um genau zu sagen. Und für 3 Monate für ein
Arbeits... Ist das nicht schlecht?
Ist das nicht schlecht. Ich meine, das Arbeitsamt hört nicht zu.
Das ist durch.
Das ist durch.
Das ist durch.
Das ist durch, okay. Ja.
Also das,
ja, jetzt nochmal darauf zurück, wie meine Mutter noch nie war zu Ende. Ich habe mal meiner Mutter gesagt, ich bin froh, dass ich nicht 40 Jahre Heizungsmonteur war, sondern auch mal 4 Jahre als Raudi gearbeitet habe, da mal 4 Jahre Sandskulpturen, mal ein paar Jahre selbstständig war. Dadurch kann ich erst mal mitreden. Ansonsten würde ich ja immer nur von Baustellen, von Pläne, Baustellen, Arbeit, Feierabend, am besten einmal im Jahr nach Mallorca oder in Sauerland, das 40 Jahre lang, bis man im Grab liegt. Und dann habe ich gesagt, nee, so möchte ich. Und man, um einen rum, die Menschen haben ja so gelebt, teilweise viele, ne? Ja, und als das dann mit dem Methadon-Programm losging, war das dann klar mit der Rente, nicht nur der Rücken, dann kam auch noch die Lunge dazu und halt die Drogensucht dazu und dann hat das mit der Rente gut geklappt.
Wie hast du deine Drogensucht kaschiert und versteckt, weil du musstest ja arbeiten?
Ja,
wie stark, ich hab also, wie heftig warst du drauf?
Es ist so, wir haben da damals, wenn kein Heroin da war, dann konnte man auf Codein zurückgreifen und die Tabletten wurden dann vom Arzt verschrieben. Die waren damals auch für Bronchitis und so weiter. Das war also ziemlich unauffällig. Man ging zum Arzt, holte sich ein Privatrezept, ging in die Apotheke und nahm dann Codein. Codein ist ein Bestandteil von Opium und hat dann diesen Entzug nicht gehabt. Es ging einem relativ gut. Okay, die einen, die Exzessiven, die sagen, das reicht mir nicht, ich brauche meine Nadel. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Man kann nicht immer sich so gehen lassen. Man muss auch mal zurückschalten Gang und habe das dann mit Tabletten so über Jahre. Eigentlich so, dass das auch keiner gemerkt hat. Und es gibt viele, sehr viele Menschen, die, wo es nicht auffällt und die tablettenabhängig oder auch tablettensüchtig, richtig süchtig sind.
Kann man daraus sagen, dass du kein heftiger Fixer warst, sondern nur ein Teilzeitfixer, der das mit Tabletten geschafft hat, sich so über Wasser zu halten?
Ja, so ungefähr, ja.
Das hört man ja auch selten, entweder hauen sie voll rein.
Eben. Na, aber ich war mir irgendwie zu schade. Und ich wollte auch nicht so, ich wollte nicht sterben an Drogen. Das war eigentlich immer mein Wunsch. Ich habe zwei Töchter, wo ich immer dran denke, die ich leider nicht mehr sehe. Und Drogen ist eine Sache. Ne? Da ist nie. Für den Moment ist es schön, es hilft einem immer weiter, auch mit den Tabletten. Aber ich hatte immer so im Hinterstübchen, nein, Michael, so geht das nicht. Du musst irgendwann mal den Absprung schaffen. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, so November 2004, ich hatte eine Wohnung, ich war aus Spanien zurück, aus dem Gefängnis, war obdachlos, weil ich in Deutschland plötzlich war und keine Wohnung hatte. Und fing schon wieder an mit Heroin. Und ich sagte, nein, jetzt ist Schluss, jetzt meldest du dich, was ich nie wollte, zum Arzt gehen und Polamidon.
Für die, die sich nicht so auskennen, man muss ja zum Arzt und muss dann sagen, ich bin süchtig.
Ja, man geht zum Arzt und sagt, ich habe ein Suchtproblem.
Genau,
und der Arzt nimmt mir Blut ab, kann sehen, aha, es ist ein Benzodiazepine, Heroin, was auch immer. Und entscheidet dann danach, wie viel Methadon oder auch Polamidon man bekommt.
Fühlt ihr das schwer, vor dem Arzt die Hose runterzulassen und zu sagen,
nee. Nee? Weil die Ärzte sind es gewohnt, die substituierende Ärzte sind ja dafür da. Die kümmern sich nur speziell um Süchtige.
Hast du jemand erzählt, dass du das machst?
In der Familie nicht. In der Familie nicht, und das fiel auch gar nicht auf.
Warst du in deiner Familie bekannt als Süchtiger?
Ich habe mich geoutet, ja. Um auch zu sagen, hier ist auch was im Argen. Ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen und dann wurde gesagt, hier, du musst dich an gewisse Sachen, du musst dich hier nachrichten. Ich habe gesagt, nee, dann möchte ich lieber alleine wohnen. Bin dann auch bei meinen Eltern wieder ausgezogen.
Hat deine Frau das gewusst, dass du süchtig bist?
Meine Frau, ich sag mal, meine letzte Verlobte, die Pamela, die war Lehrerin, die hat nie getrunken, nicht geraucht, keine Drogen genommen, also ganz abstinent. Und das fand ich immer so toll.
Ne? Attraktiv.
Attraktiv, ja.
Aber sie wusste von deiner Sucht?
Ja, sie wusste von meiner Sucht und sie wusste auch, dass ich es sein lassen kann. Sie wusste auch von den Tabletten und ich habe auch wir waren 11 Jahre zusammen. Ich hatte einmal einen Rückfall, bin dann für 3 Wochen nach Gran Canaria, damit das bloß nicht wieder ausartet. Und als ich zurückkam, dann wieder 5 Jahre, also die Tabletten dann, wie gesagt, die waren immer da.
Die Tabletten?
Ja, aber da kann man mit leben, ist auch nicht richtig. Ich wollte es nicht, weil es ist nicht gut für den Magen, es ist nicht richtig. Ja, und ich habe, wie gesagt, immer im Hinterstübchen gehabt, irgendwann möchte ich mal das Gefühl haben, sauber zu sein. Normal wie alle anderen auch. Und nicht immer hinter irgendwas herrennen und sich dann dabei noch einbilden, man wäre frei. Das ist ja dann auch noch, ne, ach, jetzt habe ich was, jetzt geht es mir gut und jetzt ist die Welt wieder offen. Nee, so ist es.
Das ist eine reine Selbstverarschung, oder?
Ja, das stimmt. Das ist teilweise eine richtige Selbstverarsche, ja. Man macht sich selber einen vor.
Ja.
Aber das ist ja die Krankheit. Die Sucht nach irgendeinem Mittel lässt einen alles um sich herum vergessen. Man ist darauf fixiert. Und jetzt mache ich mal einen Sprung mit dem Methadon. Als ich mit dem Methadon aufgehört habe, da wusste ich nicht mehr, was ich mit meiner Zeit. Ich hab, das war ja den ganzen Tag ausgefüllt. Man ging morgens, hat sich angezogen, war schon angezogen, ist zum Arzt gegangen, hat abgeschluckt, hat sich da hingesetzt, gewartet, bis er wirkt, hat einen Kaffee getrunken und mit dem ganzen in der Milieu mit den Leuten gequatscht. Und dann war der Tag schon, war schon 2 Uhr. Dann ist man irgendwo hingegangen zur Tafel oder eine Pommesbude, hat sich ein bisschen was gegessen, durch die Stadt gelaufen, noch einen geraucht, noch dies, dann noch eine Tablette. Und dann war der Tag rum. Und der andere Tag, der lief wieder genauso ab.
Jeden
und dann,
Tag, wie jeden
immer
Tag.
Dann, also es war so, nach Jahren, ich verstehe nicht, dass nicht andere Menschen auch irgendwie den Drang haben zu sagen, das muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Das kann doch jetzt nicht bis zum Nimmerleinstag so weitergehen. Ich habe mir gesagt, ich kann doch nicht mit 70 oder mit 80 noch am Stock zum Arzt gehen und mir mal ein Zeug abholen. Da habe ich gedacht, nee, da musst du raus. Und da, habe dann abends im Bett gelegen, alleine überlegt, wie kommst du da raus am besten? Du musst dir einen Plan machen, du musst ein Ziel haben. So geht's nicht weiter.
Wie sah dein Plan aus oder dein Ziel?
Man muss wirklich an sich glauben. Man muss die Kraft haben. Man muss Disziplin haben. Und man muss ihn da oben haben.
Wie kam es zu ihm da oben?
Zu ihm da oben kam es, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung. Ich war in der Drogenberatungsstelle, um mein Zeug täglich abzuholen. Und da hat ein Kollege gesagt, ich bin jetzt in der Kirche im Pott, komm doch auch mal vorbei. Wir haben einen Kinotag, Film umsonst, einen Kaffee und ein Gespräch. Wenn du willst, komm doch mal vorbei. Ich denke, boah, warum nicht?
Hat es ja sowieso nichts zu tun. Ja,
ne? Nichts zu tun. Ja. Ich war noch nicht ganz clean. Ich war, glaube ich, fast auf null. Und bin da hingegangen. Ich war noch gar nicht ganz da. Ein paar kamen auf mich zu, ein bisschen Kaffee. Ach, und, also wirklich klasse. Endlich mal aus diesem Drogenmilieu raus, mal wieder andere Menschen, wo es nicht immer nur um Gramm, um Knast, um einen Roten draußen und ich mit Entzug und da habe ich mich angemeldet und Jahrzehnte.
Und da habe ich einen Plan und da mache ich was.
Genau, und wo nichts mehr rauskommt, ja. Im Endeffekt. Jedenfalls habe ich mich da wohlgefühlt. Da könnte man endlich, das wird eigentlich in die ganze Sache unheimlich gut reinpassen, hier raus und so ein bisschen Kontakt mal wieder zu normalen Menschen, das tat mir gut. Das tat mir wirklich gut. Und bin dann auch wohl eingeladen in den Stadtpark, in die Gastronomie, da wurden die Predigten abgehalten. Und ich denke, da gehst du auch mal vorbei. Und kam dann sofort mit Leuten vom Street-Team zusammen und sage ich im Technik-Team. Und dann sah ich ein paar Obdachlose, die ich auch vom Sehen kannte, ein paar sogar mit Drogenerfahrung, die auch aus unserem Programm kamen, die da gefrühstückt. Ich dachte, Mann, wirklich, also hier fühlst du dich wohl. Und bin dann wirklich bis heute jeden Sonntag jahrelang, ich mache es mit wachsender Begeisterung, ich warte schon förmlich auf die nächste Predigt, online gucken wir immer, ich meine jetzt live. Und also dazu möchte ich sagen, der Alfons Romkamp, mein Chef, hat ja auch hier in diesem Interview gesagt, er wäre in dem Gottesdienst gewesen mit 200 Leuten circa und hätte gedacht, die Predigt wäre nur für ihn geschrieben worden. Und genau so ging es mir auch. Ich guckte so mit, kann das sein, wo? Der kann ich doch nicht kennen. Vom Sehen jetzt hat mich wohl gesehen. Der kann doch nicht. Es kam mir vor, als hätte er die Predigt nur für mich geschrieben. Und das war so was von, vor allem, man kennt ja Kirche von früher, katholische, wie dem auch sei, ist mir nie so untergekommen. So eine tolle Predigt, so gefüllt mit Liebe, also sagenhaft. Klasse, wirklich.
Wie kamst du ins Gespräch mit dem da oben?
Mit dem da oben. Es war so.
Ich habe auch gesehen, Entschuldigung, in deinem Auto vorne hast du ein Holzkreuz. Hast du das selbst gemacht?
Nee.
Okay.
Das war aus einer Behindertenwerkstatt, meine ich, dieses Kreuz. Wurde mir in der Family Group geschenkt. Das habe ich vorne, ja.
Ja.
Der Beschützer ist immer bei mir.
Ja, wie kamst du mit dem ins Gespräch, mit dem Beschützer?
Ich sehe es nur genau vor mir. Ich fahre mit dem Bus vom Bahnhof weg und fahre ich war damals auch arbeitslos, am Arbeitsamt vorbei und kam gerade vom Abschlucken und war wieder in diesem ganzen davon wegkommen. Und ich sage, lieber Gott, bald habe ich es geschafft und hörte so eine innere Stimme, die sagte, mach weiter so und dann kann ich dir helfen. Wenn ich sehe, du willst auf den richtigen Weg, dann halte ich dich auch auf den richtigen Weg. Und das war wie eine Eingebung. Das,
Und da war für dich klar?
Da war für mich klar, ich mache das, ich ziehe das jetzt bis zum Schluss durch.
Wie gingst du weitere Schritte hin Richtung Glauben?
Hin Richtung Glauben, ich glaube, der größte Schritt war die Taufe. Ich bin als Baby getauft worden, katholisch. Meine Mutter hat dann geheiratet, der Mann war evangelisch, wollte, dass ich auch evangelisch bin, wurde dann umgetauft evangelisch und hat mir gedacht, okay, die erste Taufe hatte ich keinen Einfluss, die zweite auch nicht und diese hier, die ist dann, ne, kommt von meinem Herzen. Ich lasse mich hier taufen und hier fühle ich mich wohl, in der Ruhe auch noch, an der Stelle, wo ich als Kind oft gespielt habe. Super, wirklich klasse.
Wie kann man sich das vorstellen, dass wenn Leute zuhören, die jetzt von Taufe keine Ahnung haben, wie läuft das ab? Man hat ja so, wenn man Taufe hört, dann das Bild vor Augen, Säugling, und dann gibt es ein paar Tropfen und dann gibt es Taufpaten. Wie lief das bei dir ab? Das dritte Mal.
Es war in der Ruhe, es war eiskaltes Wasser. Und ich ging, also der Pfarrer stand im Wasser bis zu den Hüften. Ich kam dazu und er frug mich, Michael, glaubst du an Gott, glaubst du an Jesus, glaubst du? Ich sage, ja, selbstverständlich war ich sogar. Ne? Und zack, war ich unter Wasser. Und als ich hochkam, habe ich, ja, man kann es nicht beschreiben, da muss man selber mitmachen. Hm. Ja, und Taufpate ist richtig, das war der Uwe, auch aus der Kirche jemand. Und der sagte, jetzt warte mal ab, so in 3-4 Wochen. Und ich denke, was kann der wohl meinen?
In drei, vier Wochen.
Ne? Ja, dann festigt sich das alles und du wirst das selber merken, das ändert sich alles zum Positiven. Und wie gesagt, genauso kam es. Ich habe früher hieß es immer, ja, Religionsunterricht, habe ich mich von befreien lassen. Und ach ja, der Glaube, ja, viele waren sowieso am Zweifeln. Egal, ob Jesus übers Wasser ging, dann war der See salzig, die Schicht. Mhm. Oder er hat sich aus dem Grab befreit, dann war der Stein rund, er war so dünn vom Kreuz, er konnte dann nur raus.
Oh, das ist eine coole Wahrheit.
Also es gibt so viele, wo ich gesagt habe, ja, also der glaubt nicht, die glaubt nicht, um mich rum, sind alle in der Kirche angemeldet, gehen in der Kirche, aber so richtig glauben. Konnte mir keiner vermitteln, außer die Kirche im Pott. Die hat es geschafft.
Gibt es eine Lieblingsbibelstelle von dir?
Nee. Also dazu kommt, das ging alles so klasse und so schnell, dass ich bin eigentlich gar nicht der Bibelleser. Mhm. Ich lese die Bibel nicht. Ich habe wohl mal in ganz schwierigen Stellen, was mich sehr beeindruckt hat, die Bibel geöffnet, wieder durchgelesen. Nee. Wie bitte? Da war obdachlos, suchte eine Wohnung und da stand um den Finger rum und er wird dir irgendwie ein Heim bieten. Also, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Und da ist mir, glaube ich, 2 oder 3 Mal passiert. Und da habe ich schon wirklich, ich denke, boah, die Bibel, die hat ja eine richtige.
Ganz vorsichtig.
Ganz vorsichtig. Ne?
Cool.
Also, ich bin nicht der morgens in der Bibel liest und sich dann. Ich rede zu Gott, ich freue mich, dass ich es geschafft habe, ich bin glücklich, ich bedanke mich bei ihm und ich möchte, dass alle meine Freunde und Mitmenschen, die ich jetzt habe, gesund bleiben und mir gut gesonnen sind, weil ich mag sie alle von der Kirche im Pott und das reicht mir eigentlich, das befriedigt mich in irgendeiner Form und gibt mir Kraft und Halt vor allen Dingen. Ich hab in der Kirche also eigentlich nur positive Menschen kennengelernt. Die mir zugehört haben, die auch sich Gedanken über mich gemacht haben, wo ich auch gemerkt habe, Mensch, wenn wir uns getroffen haben in der Familiengruppe oder so, die haben sich jetzt die Tage wirklich Gedanken um mich gemacht. Was ist mit der Michael? Hat sich das alles gefestigt? Und ich habe mich da mitgefreut über die, wenn die gesehen haben, ja, Michael, wir freuen uns, du siehst so gesund aus. Meine Mutter sagte, da kommt das blühende Leben. Das hat die mir noch nie gesagt. Da muss ich 60 für werden, damit meine Mutter mir zum ersten Mal sagt, du siehst aus wie das blühende Leben. Und sowas freut mich.
Das zum Wohl. Darüber einen Schluck Kaffee. Mega, das ist echt cool. Und dein Beschützer fährt immer mit, auch im Auto.
Ne? Ja.
Das Kreuz ist dabei.
Toll, dass du das gesehen hast. Du bist der Erste, der wem das auffällt, also der mir davon berichtet.
Das ist ja auch ein Bekenntnis. Wenn es andere sehen oder wenn sie dich darauf ansprechen, was soll das?
Kann jeder sehen, dass ich ein Christ bin. Ist nicht verboten.
Micha, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Ich habe noch mal ein paar Schlussfragen.
Ja.
Mit dem Buch. Bin ich gespannt.
Mit dem Buch. Ich habe noch nie ein Buch zweimal gelesen.
Hast du ein Lieblingsbuch, das du, das dir gefallen hat?
Ich bin kein großer Leser. Ich habe nur damals den Günter Wallraff.
Ah, okay.
Den habe ich ganz unten.
Ganz unten.
Ganz unten. Obwohl ganz unten, die anderen Bücher haben mir, glaube ich, besser gefallen damals. Ich meine, ich hätte alle gelesen.
Und die andere Frage ist, gibt es Sachen, zu denen du heute leichter Nein sagen kannst als vor einigen Jahren noch?
Ja, überleg dir mal. Ich sage ja ständig, nicht ständig, aber man sagt ja, man hat ja gesagt, Heroin ist vorbei. Das ist ein Thema, das ist erledigt. Weil dann kann ich mich gleich erschießen, auf Deutsch gesagt. Packe ich nicht mehr an. 2 Jahre, was hast du gesagt, 2 Jahre? Vor 2 Jahren?
Ja, 5 oder 4 oder 3.
5 oder 4. Und Tabletten auch nicht mehr. Okay, wenn ich krank bin und die nehmen muss, dann nicht Tabletten.
Würdest du sagen, du bist komplett clean?
Nee. Ich rauche noch Tabak und auch wenn ich Kopfschmerzen, ich habe eine schwere Arthrose im rechten Hüftgelenk und ich benutze Cannabis zum medizinischen Zweck. Mhm. Ja.
Letzte Frage. Plakatfrage. Was würdest du draufschreiben?
Ich habe mir da schon Gedanken zugemacht. Ein Plakat. Kannst du auch ein Poster sein?
So, dass eben die Leute, die vorbeigehen, dass das auffällt.
Oh, das wird auffallen. Zum Beispiel, jeder kennt das Poster Y, wo der Soldat mit dem Gewehr fällt. Das ist ja millionenfach verkauft worden. Und da habe ich mir damals schon Gedanken zugemacht, wie sähe das aus, wenn man den Fuhrpark eines Ölscheichs, also die teuren Ferraris, die Nummernschilder kosten das gleiche oder noch teurer, den Fuhrpark und mittendrin, so wie man das Bild kennt, eine schwarze Frau mit ihrem hungernden Kind, was nach einem Stück Brot fragt oder nach ein paar Cent. Dieser krasse Gegensatz. So ein Poster mache ich vielleicht auch mal irgendwann.
Und steht nur drauf, why.
Why, genau.
Warum?
Warum?
Also mit dem Plakat und why und so weiter, das wird natürlich etwas schwierig. Da haben wir auch rechte Probleme. Von daher machen wir ein einfacheres Plakat. Und Micha soll sich dann das Ganze entwerfen. Und wenn er das mal gemacht hat, dann pushen wir es ohne Ende. Hier auch bei Superfrom. Macht's gut, bis nächste Woche. Nächste Woche neuer Film. Und bis dahin, werdet super fromm. Genießt den Sommer.